Hallo, Christian Erdmazewski hier. Und bevor wir mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder durchstarten, hier noch ein Tipp von uns. Das Forum Kommunal 2025 steht in den Startlöchern.
Vom 3. bis 5. Juni sind wir zu Gast in Halberstadt. Gemeinsam mit der Hochschule Harz als wissenschaftlichen Partner sprechen wir über die kommunale Energieversorgung der Zukunft.
Und außerdem geht es um das Thema erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzplanung.
Und wir kümmern uns um die Frage, wie wir die Potenziale im ländlichen Raum heben können.
Karten gibt's ab sofort online unter www.forum-kommunal.de.
Aber Achtung, die Zahl der Teilnehmer ist streng auf 210 Personen begrenzt. Also schnell zugreifen, www.forum-kommunal.de.
Wir sehen uns am 3. Juni in Halberstadt. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe, Fachkräftemangel. Bedrohung oder Märchen? In unserer fraktionsinternen Runde, da haben Rebecca Piron und ich ja schon eine ganze Reihe kritischer Fragen diskutiert. Also wie können Digitalisierung und vor allem KI helfen? Welche Rolle spielt die Bezahlung, moderne Arbeitsbedingungen, Sicherheit? Und vor allem, wie können Kommunen Vorteile wie eine sinnstiftende Tätigkeit besser vermarkten? Weiterdrehen wollen wir die Geschichte heute mit unserem sachkundigen Einwohner. Aber vorher erstmal am herzlich willkommen, weil mit mir natürlich am Mikrofon wie immer meine Fraktionskollegin Rebecca Piron. Grüß dich.
Hallo Christian. Ja, unser Gast heute ist dein Namensvetter Christian Burgert. Ganz herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, guten Morgen.
Christian Burgert war von 1999 bis 2020 in der Goslarer Stadtverwaltung, unter anderem als Pressesprecher, Referent des Oberbürgermeisters und auch als Wirtschaftsförderer. Heute ist er Mitglied der Geschäftsführung und Prokurist einer Struktur- und Wirtschaftsfördergesellschaft. Das heißt, er kennt sich extrem gut aus mit Kommunen und auch bei Kommunal hat er regelmäßig ein Webinar zum Thema Fachkräftegewinnung. Das heißt, bei ihm haben wir einen Experten.
Ganz genau. Und ganz kurz noch zur Hinweis, einfach nur, dass Sie sich gleich nicht wundern, der Christian Burgert und ich, wir kennen uns schon lange, deswegen duzen wir uns nachher auch. Also das nur, dass Sie sich nicht wundern, wir sitzen hier nicht ganz eng zusammen, sondern wir kennen uns einfach schon lange.
Im Titel unserer Reihe fragen wir Bedrohung oder Märchen. Wie bekommen Sie das denn mit? Wie steht es um die Fachkräfte in den Kommunen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Ja, ich habe auch bei dem Titel lange überlegt, Bedrohung oder Märchen. Also ein Märchen ist es natürlich nicht. Wir merken das an vielen Stellen, dass uns Fachkräfte, aber auch erstmal ganz allgemein Arbeitskräfte fehlen. Aber ob das tatsächlich eine Bedrohung ist, weiß ich nicht, weil es kommt ja auf die Frage an, wie man damit umgeht. Und ich denke persönlich, dass wir gerade im öffentlichen Dienst noch viel, viel zu wenig die Dinge nach vorne schieben. Christian hatte das eben schon beim Thema Sinn. Das kann eine Sache sein, das kann in aktuell wirtschaftlich etwas schwierigeren Zeiten wie diesen natürlich auch der Punkt Sicherheit sein. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die man nach vorne stellen kann, sollte und muss. Und dann ist es sicherlich kein Märchen, aber bestimmt auch keine Bedrohung.
Aber es ist doch so ein bisschen eine Grundsatzfrage, weil natürlich eine Verwaltung, seien wir ehrlich, ein bisschen anders arbeitet als ein klassisches Unternehmen. Also es geht ja um Strukturen, Arbeitsprozesse, Arbeitsweisen. Wie würdest du sagen, kann man da strukturell wirklich etwas verändern? Weil so eine Verwaltung halt manchmal, zumindest im Klischee, doch etwas arg langsam dabei ist.
Ja, das ist vor allen Dingen nach meiner Auffassung zunächst ein Gefühl, nämlich die Frage, wie fühlt sich, also das geht dann natürlich gleich mit so neuen Sachen wie Arbeitgebermarke einher, also wie fühle ich als potenzielle Fachkraft, als potenzieller Mitarbeiter von morgen, wie fühle ich eigentlich die Stadtverwaltung Musterstadt? Kommt mir die so vor, wie du das eben beschrieben hast, vielleicht ein bisschen träge, vielleicht ein bisschen langweilig, vielleicht ein bisschen sehr in Strukturen denkend und in Gittermappen, die ich so verabscheue persönlich, die dann so ganz, ganz viele Nummern vorne drauf haben. Und dann weiß ich schon, die muss jetzt vom Fachdienstleiter über den Fachbereichsleiter bis zum Dezernenten jeweils jeder einmal gesehen haben, mitgezeichnet haben. Und dann in der letzten Stufe war doch noch eine Frage, dann geht diese ganze Mappe wieder zurück auf Anfang. Und natürlich kostet das unheimlich viel Zeit. Wenn ich mir eine Verwaltung so vorstelle, wenn ich glaube, das ist Musterstadt, dann wird es mir als junger Ingenieur vielleicht total schwerfallen zu sagen, da wollte ich schon immer mal Baudezernent werden oder Stadtplaner. Mhm. Aber wenn wir nach vorne stellen, was so eine Verwaltung auch ist, nämlich auch, also alle Kommunen zusammen sind wohl diejenigen in Deutschland, die am meisten in Infrastruktur und in Zukunft dieses Landes investieren. Nicht die einzelne Gemeinde Musterstadt im Speckgürtel von Berlin, sondern alle gemeinsam sind das. Und wenn ich daran das Thema sinnstiftend so ein bisschen mitarbeiten kann und will, wenn ich entscheide nach dem Studium vielleicht, dass als Stadtplaner in Musterstadt ich richtig was bewegen kann, wenn ich aus 30 Hektar Ackerland 30 Hektar Gewerbegebiet mache und dabei zusehen kann, wie meine Arbeit Früchte trägt, indem sie zu Gewerbesteuereinnahmen führt vielleicht oder wie ich für andere Arbeitsplätze schaffen kann, erstmal ein Häkchen nur, weil ich die Fläche dafür zur Verfügung stelle, dann glaube ich schon, dass man sich von dem Thema Gittermappe ein bisschen entfernen kann. Aber einfach ist es nicht.
Das ist auch ein Thema, das wir in der ersten Folge schon lange diskutiert haben, ob Sinnstiften sein nicht einer der quasi Hauptpunkte ist, mit dem Kommunen neue Fachkräfte anwerben können, weil das ja schon auch ein wichtiger Faktor gerade für jüngere Leute ist, glaube ich, wenn sie nach einem Job suchen. Was würden Sie denn sagen, gibt es sonst noch so viel? Also wenn ich meine Stadtmarke aufbaue, muss ich ja erstmal wissen, was habe ich eigentlich so für Vorteile? Was kann ich eigentlich bewerben? Was haben denn Kommunen sonst noch alles, was Fachkräfte vielleicht positiv sehen und suchen?
Also zunächst ist es, glaube ich, bei so einer Arbeitgebermarke wie in jedem anderen Unternehmen auch der Fisch stinkt vom Kopf her oder eben nicht. Möglichst nicht in dem Fall. Und wenn wir dann Bürgermeisterin oder Bürgermeister jemanden haben, der selber sagt, das ist mir eigentlich wurscht, was ihr da im Internet zum Beispiel macht, dann wird es schwer, wenn man sagt, nee, ich will zum Beispiel Arbeitsprozesse darstellen. Ich will mal zeigen, wer steckt eigentlich hinter der Abteilung Bürgerservice, wo ich einen Ausweis beantragen kann oder eben von mir aus Wirtschaftsförderung oder Stadtplanung. Und ich mache sichtbar, was da geschieht, erlaube auch so ein bisschen Stolz, dann ist das mal der erste Schritt, um mitzunehmen. Also ich tummel mich ganz häufig eigentlich bei LinkedIn. Und wenn ich dann sehe, wahlweise wie viele Abonnenten oder Follower Kommunen dort haben oder wie wenig, dann sind das in größeren Städten. Ich nehme nur mal zum Beispiel Kassel, weil ich mir das kürzlich mal angeschaut habe. Dann ist Kassel da sehr rege und aktiv, hat aber von der Abonnentenzahl noch nicht mal alle Mitarbeiter erreicht. Also wenn ich jetzt nur die Zahl miteinander vergleiche. Das heißt, auch da beginnt ja so ein Prozess von innen. Ich arbeite da schon, arbeite ich da gerne, identifiziere ich mich damit, zeige ich nach außen, genau dort arbeite ich und ich kann damit auch meinem Freundes- und Bekanntenkreis gewissermaßen automatisch empfehlen, also hier kannst du gut anfangen, hier kannst du was machen, was sinnstiftend ist. Dann ist das eine. Was ich noch nach vorne stellen kann und sollte als Kommune, glaube ich, wir reden immer über Vereinbarung von Familie und Beruf und das bedeutete über Jahrzehnte Kinder. Also habe ich einen Kindergartenplatz, der nicht weit weg ist, kriege ich den vielleicht bevorzugt, weil ich bei der Verwaltung arbeite? Natürlich nicht, werden alle gleich behandelt. Kann ich mittags mal schnell Schluss machen, wenn irgendein Missgeschick in der Kita passiert ist? Ja, all das kann ich. In der Regel, und das kann man auch deutlich nach vorne stellen, weil das eben möglich ist, viel einfacher, als wenn man bei VW am Band wäre, weil das kann ja nicht plötzlich stehen bleiben. Aber zunehmend, das ist jedenfalls mein Gefühl, geht es auch darum, Elternzeit für Eltern zu haben, weil wir jetzt einfach in eine Phase rutschen, sozusagen was die Generationen angeht, wo meine Eltern zum Beispiel langsam aber sicher ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Das geht, glaube ich, ganz vielen Menschen so in der Mitte ihres Lebens. Und das will auch eingeplant sein. Und das funktioniert, wenn ich die ganze Woche für einen Projektentwickler auf Montage und im Hotel in München sitze, natürlich relativ schlecht. Es funktioniert aber richtig gut, wenn ich in meiner Verwaltung arbeite, in geordneten Prozessen bin. Da ist dann so eine Gittermappe vielleicht auch mal ganz gut und mich dann eben auch darum kümmern kann.
Am Ende des Tages ist aber trotzdem die Frage bei dem vielen, jetzt kannst du hier anfangen, was ist mit der Bezahlung? Oder andersherum gefragt, wie wichtig ist eigentlich das Thema Bezahlung im öffentlichen Dienst, sag ich mal, für das Anwerben der Mitarbeiter? Weil der Spielraum ist ja begrenzt ein Stück weit.
Der ist begrenzt, aber ich persönlich finde gar nicht so negativ. Also klar, mehr geht immer, aber auf der anderen Seite hat auch gerade der TVÖD in den letzten 3-4 Jahren natürlich Corona-bedingt, inflationsbedingt und so weiter. Aber in den letzten 3-4 Jahren hat es da schon eine deutliche Schippe obendrauf gegeben. Einerseits, das ist dann nur das, was ich in meiner jeweiligen Entgeltgruppe mit meiner jeweiligen Stufe bekomme. Aber wir haben auch die Veränderungen im TVÖD erlebt, die ja die Spielräume geschaffen haben. Also nur mal, um ein Beispiel zu geben. Wenn ich in einer beliebigen Entgeltgruppe rumstromere, nehmen wir jetzt mal einfach, um was zu greifen, Entgeltgruppe 11, ich bin da schon ein paar Jahre dabei, ich bin in Stufe 4 und muss jetzt 4 Jahre warten, bis ich in Stufe 5 komme und Und nun habe ich aber gerade ein super Mega-Projekt auf meinem Arbeitsplatz durchsetzen können und alle sind zufrieden und klopfen mir auf die Schulter und sagen, das hast du aber gut gemacht. Dann könnte ich auch sagen, ihr müsst mir ja nicht nur auf die Schulter klopfen oder in Corona-Zeiten wurde dann für Pflegekräfte einfach geklatscht und davon konnte man sich auch nichts kaufen, sondern ich könnte auch sagen, pass auf, da kriegst du jetzt mal einen vorzeitigen Stufenaufstieg. Der ist nämlich möglich. Ich bringe dich jetzt mal sofort von der Stufe 4 in die Stufe 5 und zeig dir auch damit ein Stück Wertschätzung. Also das geht, das ist sozusagen, natürlich so eine Kommune funktioniert dann trotzdem noch ein bisschen anders, aber es ist fast so wie in der privaten Wirtschaft, wo der Chef sagt, du kriegst mal einen Bonus. Nur dass dieser Bonus meistens ja auf diesen einen Monat, diese 500 oder 1000 Euro oder wie viel immer das sein mag, begrenzt ist, während so ein Stufenaufstieg natürlich nachhaltiger funktioniert, weil er auch im nächsten und im übernächsten Monat noch klappt. Und weil er gleichzeitig bedeutet, auch in die darauffolgende Stufe komme ich ein Stück schneller. Also sowas geht. Bei demjenigen, den ich noch gar nicht habe, der jetzt also noch irgendwo über den Arbeitsmarkt stromert und gar nicht weiß, dass er zu mir in die Kommune kommen möchte, den kann ich ja auch mit dieser Fachkräftezulage locken, indem ich eben sage, ich gebe dir bis zu 1000 Euro brutto und Monat mehr. Ich finde, es ist unheimlich viel. Anfangs war das gedacht, nur für, also wenn man so will, für Mangelberufe und anfangs sehr für den Ingenieurbereich. Inzwischen ist das auf alle Planstellen ausweitbar und es ist begrenzt auf 5 Jahre, die man aber nochmal um 5 Jahre verlängern kann. Das heißt, wir reden von einem Zeitraum von 10 Jahren. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Insofern, also da gibt es schon Instrumente. Die größere Gefahr, die ich sehe, ist, da eine Stringenz reinzukriegen, damit ich nicht den 2 Tiefbauingenieure in einem Büro sitzen habe, wovon ich den einen mühsam angeworben habe und der jetzt eben 1000 im Monat mehr kriegt und der ihm gegenüber sitzt, nur aufgrund der Tatsache, dass er halt schon da war, dem jeden Monat ein Tausender fehlt. Also das in eine, ja auch kommunikativ in eine saubere Ebene zu bringen, das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung.
Bei kommunikativ frage ich mich, es ist ja trotzdem so, dass man relativ häufig das als Kritikpunkt hört, dass der Tarifvertrag so rigide ist und die Bezahlung nicht gut genug. Hängt da jetzt quasi der Ruf, den da der Tarifvertrag hat, hinter dem, was er kann, her? Oder wird es einfach nicht genutzt? Also wie kommt es, dass es trotzdem so oft in der Kritik noch steht?
Also tatsächlich glaube ich, ein bisschen ist das so. Das braucht eben Zeit. Also bis das auch bei der letzten Personalabteilung in der letzten Kleinstadt im Brandenburgischen angekommen ist. Das dauert einen Moment.
Nichts gegen Brandenburg.
Natürlich nicht. Es hätte auch Hessen sein können. Also das ist einfach ein Prozess, der halt braucht. Und ich glaube, überall dort, wo die Not nach Personal oder nach Fachkräften oder beiden noch nicht so richtig groß ist, überall dort wird das natürlich von den Personalabteilungen, also ich will mal sagen, bis auf wenige Ausnahmen habe ich in meiner Zeit im öffentlichen Dienst nicht Personalabteilungen erlebt, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so super innovativ waren. Und in der Regel hat auch keiner von denen so eine große Schatulle auf dem Tisch stehen, wo man sich dann seine Entgeltgruppen und seine Zulagen rausnehmen kann, sondern das ist immer nur passiert, nachdem man sehr deutlich nachgefragt hat oder gar Abwanderungsinteressen artikuliert hat. Und das ist auch nachvollziehbar, weil die Personalabteilung natürlich auch unter dem Spardiktat der jeweiligen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters stehen. Und selbst wenn er oder sie auch noch sehr, sagen wir mal, freigiebig vielleicht ist mit den Möglichkeiten des TVÖDs, dann kommt hinten dran in der Regel ein Rat, der sagt, hey, was ist eigentlich in den letzten 15 Jahren mit den Personalkosten passiert? Wie sind die durch die Decke gegangen? Und jetzt gibt's noch eine Kita-Kraft mehr und was macht das aus? Und also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Aber Fakt ist, diejenigen, die die Möglichkeiten des TVÖDs ausschöpfen, die sind gut beraten, weil die werden weniger Sorge um die Fachkraft von morgen haben. Und ich will vielleicht noch eins weitergehen. Das Geld oder die Bezahlung ist dann der eine Part. Die Möglichkeiten bezogen auf ein Leben sind der andere. Und ich erlebe immer, dass wenn, ich mache gerade ein Verwaltungsstudium noch nebenbei on top, und da erlebe ich deshalb nicht nur bei mir im Masterkurs ganz viele Menschen, sondern auch die vielleicht gerade einen Bachelor machen und gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, die sich gerade entscheiden und die sich alle gar nicht vorstellen können, dass mit 22 oder 23 der Lernprozess zu Ende sein soll. So habe ich aber Kommunen häufig erlebt, die dann sagen, ja wieso, Frau Meier oder Herr Müller, ihr sitzt jetzt hier auf der Planstelle, ihr habt jetzt hier E10, ja, ihr seid auch noch mal in 10 Jahren dran, dann gibt's E11, aber eigentlich war's das auch. Und da sozusagen den Wechsel im Kopf hinzukriegen, dass man sagt, selbst wenn ich die Stelle für denjenigen gar nicht habe, die jetzt den höheren Bildungsgrad voraussetzt, ich ermögliche ihr oder ihm das trotzdem. Wer weiß, was in 15 Jahren ist? Wer weiß, was in 20 Jahren ist? Und wer weiß, ob selbst jemand, der uns heute verlässt, Stichwort Offboarding, in 10 Jahren einfach wieder zu uns zurückkommt, weil er mit neuen Erfahrungen nochmal neue Skills mitbringt, die ich genau in meiner Kommune brauche. Also ich glaube, das Thema Bildung ist zum Thema Finanzen auch nochmal ganz wichtig zu sehen. Und damit meine ich nicht einen Outlook-Kurs, wo ich dann so ein A4-Zertifikat kriege, was ich mir mit in meine Personalakte heften kann.
Das Ganze gilt natürlich jetzt immer für Stichwort Bestenauslese. Diejenigen, die in die Verwaltung kommen oder schon sind, die kann ich entsprechend natürlich eingruppieren. Problem, sagen mir zumindest viele Bürgermeister, haben sie mit diesen Quereinsteigern, denjenigen, die vielleicht gar nicht 100% vom Fach kommen, die ich nur schwer eingruppieren kann. Was ist mit denen? Wie gut kann ich die integrieren und welche Möglichkeiten gibt es da?
Also diese Quereinsteiger werden ja tatsächlich immer mehr, zum Glück. Muss man sagen, die werden nach meiner Überzeugung auch deshalb mehr, weil man vor 15 Jahren ganz, ganz viel falsch gemacht hat, indem man in ganz vielen Kommunen auf Ausbildung verzichtet hat. So unter dem Motto, wir können die eh nicht adäquat einsetzen, wir müssen mal hier Personal ein bisschen abschmelzen. Jetzt lasst sie nicht auch noch alle eine Ausbildung machen, die keiner braucht. Jetzt ist es ein bisschen anders gekommen. Und diese Quereinsteiger brauchen doch genau das. Die brauchen das Thema Bildung. Die müssen die Chance haben, natürlich ein bisschen je nach Lebensalter, dass sie zum Beispiel den A1 oder A2-Lehrgang, jedenfalls heißt das so in Niedersachsen, manchmal heißen die auch B1 und B2, dass sie diese Lehrgänge machen können, nebendienstlich sozusagen, und dann einfach, wenn sie das möchten, auch noch, obwohl sie vielleicht schon eine Elektrikerausbildung haben oder obwohl sie Bürokauffrau sind, einfach nochmal den kommunalrechtlichen Part dazu bekommen. Das macht sie viel, viel breiter in der Anwendung. Das macht sie vielleicht auch ein bisschen ja vergleichbarer mit Kolleginnen und Kollegen, ich glaube aber auch ein bisschen zufriedener. Und dann gibt's die, die das gar nicht wollen, weil sie sagen, nö, ich wollte eigentlich nur diese eine Stelle in diesem Fachbereich, in dieser Fachanwendung haben. Ich sag mal, Bilanzbuchhalterinnen vielleicht oder Finanzbuchhalter, ja, für die wäre das natürlich Quatsch, weil die können ja ihr Fachgebiet schon super und können in der Kämmerei oder in irgendeiner sozusagen finanzlastigen Abteilung doch ihren bisherigen beruflichen Lebensweg mitnehmen. Aber tatsächlich ist dieses Thema, habe ich dich jetzt gewonnen, du Fachkraft, und habe ich ernsthaft was mit dir vor? Hast du noch 25 Berufsjahre und ich sag, lass uns irgendwie zusammen das Beste draus machen? Oder sage ich, oh, ich wollte jetzt eigentlich nur auf Teufel komm raus diese eine Problemstelle schließen, jetzt bist du da, jetzt lass mich einfach in Frieden. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie authentisch ich bin. Also wenn ich als Arbeitgebermarke bei LinkedIn und Instagram den ganzen Tag verkaufe, dass ich mich fortbilden kann, dass wir faire Bezahlung haben, dass du natürlich auch mal mittags gehen kannst, wenn die Kinder ein Problem haben, und tatsächlich arbeite ich im Schichtbetrieb in Stufe 1 für immer, und Fortbildung begrenzen sich auf eine Wirtschulung, dann wird das nicht zusammenpassen. Und dann wird das wie alle anderen Marken, an der Stelle wird die Arbeitgebermarke scheitern. Wenn wir einen Schokoriegel verkaufen wollen und sagen, der ist total süß und ich beiße rein und er schmeckt nach Zitrone, dann funktioniert das ja in der Regel auch nicht.
Ja, Fortbildung ist ja auch so ein Angebot, das ich als Arbeitgeber machen kann, abseits von Bezahlung, sag ich mal. Sie hatten eben auch schon Flexibilität angesprochen als Vorteil, den Kommunen als Arbeitgeber anbieten können, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Kinder, die krank geworden sind, abzuholen oder zum Arzt zu fahren. Was gibt es denn sonst noch für Angebote neben der Bezahlung, die eine Kommune ihren Fachkräften machen kann? Also wenn man jetzt so anguckt, was so New Work bietet, flache Hierarchien, Homeoffice, derartige Dinge, vielleicht aber auch sowas wie Zusatzrente. Was haben die Kommunen da für ihre angehenden Fachkräfte zu bieten?
Ich glaube tatsächlich ganz viel, aber die würden das nicht New Work nennen. Oder machen es vielleicht und es ist es dann nicht. Also Thema Zusatzrente, die gibt's. Es gibt in allen Bundesländern das Thema VBL, das heißt dann auch mal anders, aber es ist quasi so eine klassische Betriebsrente, die auch gar nicht wenig ist, jedenfalls auf die Berufsjahre gesehen, die in der Regel dahinter stehen. Ich weiß, weil ich es erlebt habe, dass spätestens mit den Restriktionen in der Corona-Zeit Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten gelebt ist. Also ich selbst nutze das hier auch. Ich glaube, da sind wir bis auf wenige, wir nennen die ja dann immer Dinosaurier, diese Dezernenten oder Fachbereichsleiter, meistens oberhalb von 50, manchmal auch oberhalb von 60, die als Dinosaurier durch die Verwaltungsflure schlendern und nur diejenigen als arbeitsfähig erachten, die auch an ihrem Schreibtisch sitzen und Guten Morgen sagen können und diejenigen, die das von zu Hause aus machen, sowieso per se nicht als wichtige Mitglieder ihres Teams ansehen. Das ist ja Quatsch. Diese Dinosaurier sterben wie die echten Dinosaurier auch aus. Und man kann gerade zum Beispiel im Finanzbereich im Grunde ja fast alles vom heimischen Schreibtisch aus machen. Ich zum Beispiel könnte einen Großteil meiner Aufgabe zumindest abseits meines Büros machen. Ich könnte das nicht von zu Hause machen, aber ich müsste dafür nicht zwingend im Büro sein. Ich will aber im Büro sein und ich merke diesen Trend auch bei ganz, ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass dieses, ich hätte gern 100% Homeoffice, eigentlich, außer ich bin irgendwie so ein ITler, auch nicht so richtig gewollt ist. Man will ja auch den sozialen Kontakt, aber, weil Sie das gesagt haben, natürlich auch die Möglichkeit besteht und besteht viel, viel mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und es gibt mit so Truppen wie, ich meine, SyncPilot heißen die, die auch schon mal beim Kommunalkongress unterwegs waren, ja auch diese Möglichkeiten, wie kann ich das Angebot von Verwaltung auch zeitlich durchaus auf die Abendstunden verlagern, aber auch immer weiter digitalisieren, sodass es dann selbst Menschen, die so in so einer klassischen Front-Office-Abteilung wie dem Bürgerservice sitzen, dass selbst die, nicht jeden Tag, aber auch die Möglichkeit eines Homeoffice kriegen. Also ich glaube, da steht öffentliche Verwaltung in nichts nach. Sie erzählt es nur einfach nicht. Und das ist, das, glaube ich, das Kernproblem. Sie erzählt es nicht abseits einer Zeitschrift wie der Kommunal, wo dann natürlich auch Best-Practice-Beispiele unterwegs sind und sich einzelne Kommunen völlig zu Recht auch ein bisschen feiern lassen für das, was sie da machen. Aber das fehlt in der Breite. In der Breite fehlt eine witzig gemachte, also ich finde jedenfalls immer, dass witzig gemacht ganz entscheidend ist, weil ich es mir sonst gar nicht angucke, eine witzig gemachte Arbeitgebermarke. Und da geht's eben, ich habe die Tage bei LinkedIn einen Bürgermeister gesehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr von welcher Kommune, der das so witzig in einzelnen Videos gemacht hat, wie er seine Kommune vorgestellt hat, dass ich gesagt habe, okay, der macht das total geil, wenn du den jetzt aber austauscht und sein Nachfolger hat da überhaupt keinen Bock zu, weil er sich schon gar nicht gerne vor der Kamera sieht, ja, dann ist die Arbeitgebermarke vielleicht auch tot an der Stelle. Also das ist ja auch so ein Prozess. Und ich glaube, dass Kommunen da nicht per se im Hintertreffen sind, dass sie aber einfach ja vielleicht mal so Menschen wie diesen Bürgermeister oder Menschen wie Christian Erhard oder vielleicht auch mich mal hospitieren lassen müssten, so für so ein Vierteljahr in so einer richtig verstaubten Personalabteilung und da einmal mit so einem Laubbläser durchgehen. Passt vielleicht auch zur Jahreszeit.
Solange es keine Kettensäge ist, bin ich einverstanden. Das eine ist ja tatsächlich, was du sagst, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, auch flexible Möglichkeiten mittlerweile gibt. Trotzdem, ich hatte das neulich wieder, wo mein Bürgermeister sagte, ja, ist ja alles schön, aber ich habe am Ende genau 2 Bewerbungen bekommen. Der war zugegeben nicht bei LinkedIn, das hast du eben schon angekündigt, das ist eine Möglichkeit. Aber was sind, ich sag mal, wo sind denn die Menschen, die nach Stellen suchen, diejenigen, die ich in der Verwaltung haben will? Wo muss ich als Kommune eigentlich alles sein? Bei LinkedIn habe ich schon gehört und sonst, wo muss ich ausschreiben? Auf meiner Homepage, und das hatte ich nämlich gefragt, was du denn deine Ausschreibung gemacht? Ja, die war doch auf der Homepage drauf, ja. Vielleicht ein bisschen wenig?
Eindeutig zu wenig. Und auch da wieder mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, dass die Zeit von 2 Bewerbungen oder 0, ich weiß, wir hatten eine Zeit lang noch bei der Stadt Goslar, gerade im Tiefbaubereich, Bewerbungen, die fast ausschließlich aus dem Ausland kamen, die dann schon deshalb nicht geeignet waren, weil sie das deutsche Sprachniveau gar nicht hatten, was natürlich bei sowas wie Tiefbau, wo ich vielleicht auch, selbst wenn ich das Technische alles kann, aber wo ich vielleicht auch Bürgerinnen und Bürgern erklären muss, was konkret an ihrer Straße passiert und wann und wie lange wird das dauern und so weiter. Auch einem Ratsmitglied, was kostet der Spaß? Aber ich glaube, diese Zeit mit nur 2 Bewerbungen, die geht zurück. Das ist aber eigentlich schade, weil sie gehen ja deshalb zurück oder es werden deshalb wieder mehr Bewerbungen im öffentlichen Dienst, weil Leute Angst haben, weil die Bewerberinnen und Bewerber Angst haben, weil die wirtschaftliche Lage einfach gerade so mau ist. Und weil Wirtschaftsförderung, das erlebe ich ja jeden Tag in meinem Job, das ist 90% Psychologie. Wie fühlt sich's an, zu investieren? Habe ich ein gutes Gefühl bei dem, was ich mache in deiner Stadt? Oder gehe ich lieber in die Nachbarstadt oder gehe ich ins europäische Ausland oder produziere ich nur noch in Amerika? Keine Ahnung. Das ist natürlich bei den Bewerbern auch so. Und deshalb geht der Druck wieder ein Stück zurück in den öffentlichen Dienst, weil man sagt, puh, mag 300-400 Euro weniger sein oder je nach Branche vielleicht auch 500 oder 1000, aber die kriege ich auf jeden Fall. Wenn ich aber trotzdem nicht nur die Bewerber haben will, die sozusagen sich eine warme Decke suchen, sondern wenn ich die haben will, die auch wirklich dahin wollen, das ist ja vielleicht noch entscheidender, dann ist für mich immer wichtig das Thema Universitäten. Also warum halte ich als Personalchef oder vielleicht auch als Bürgermeister, Bürgermeisterin nicht mal einen Gastvortrag in einer Uni um meine Gemeinde herum? Also ich weiß, hier um Helmstedt, wo ich gerade sitze, herum, sind 5 Unis, die ich innerhalb von weniger als 45 Minuten Fahrzeit erreichen kann. Davon auch immer welche irgendwie im weitesten Sinne mit Verwaltungshintergrund. Warum gehe ich da nicht hin und halte da einen Vortrag und sage mal, also wenn du im Landkreis Helmstedt in der Kommune anfängst, kann ich dich im Grunde gleich mitnehmen. Ich kann dich gleich abliefern, morgen früh kannst du anfangen. Also das ist ein Riesenthema, Sichtbarkeit, vielleicht auch. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenfreund von diesen Azubi-Messen und diesen Dingen, aber auch das, klar, warum nicht? Und ich glaube, dass das Thema Werbung in Zeitungen zum Beispiel vollkommen tot ist. Ich glaube, es ist einfach beendet. Wir haben das hier auch probiert bei einer unserer letzten Einstellungen, es liegt schon ein Jahr zurück, und haben in 3 regionalen Zeitungen 3 unterschiedliche Annoncen geschaltet, aber jeweils immer mit einem QR-Code versehen und gesagt, den musst du scannen, damit du wirklich alle Unterlagen kriegst. Und wir haben bei 2 großen Tageszeitungen, die ich jetzt nicht nenne, weil ich kein Bashing machen will, hatten wir jeweils unter 50 Scans. Das fand ich eine Katastrophe. Es ist aber, wie gesagt, also in der Werbung, in der Zeitung zu annoncieren, hat für uns einfach keinen Wert. Und man sieht das auch, wenn man in die Samstagsausgaben der Zeitung guckt, wie viel steht da noch. Also ich glaube, neben so Portalen wie bei Kommunal oder Interamt oder bei Jobware oder solchen Truppen, da muss ich sein, das ist unbestritten. Ich muss bei LinkedIn unterwegs sein. Wenn ich da eine größere Zuhörerschaft habe, dann ist das was. Aber gerade bei LinkedIn ist auch das Thema der eigenen Mitarbeiterschaft. Deshalb sagte ich das eingangs mit der Stadt Kassel beispielsweise, das betrifft nicht nur die. Wenn die eigenen Mitarbeiter gut über ihren Laden sprechen und beim Abendbrotstisch ihrem Freund, ihrer Freundin, Tante, Schwägerin sagen, du, wir suchen jetzt gerade jemanden im Kindergartenbereich oder in der Vergabestelle oder im Abrechnungsbereich oder du bist doch Bilanzbuchhalterin, das könntest du doch auch für uns machen, für die Beteiligung unserer Gemeinde, das wollen wir gerade ganz neu aufstellen. Beteiligungsmanagement gibt's ja in vielen Kommunen und da kannst du doch mit deiner Ausbildung super reinpassen. Du fährst doch aktuell jeden Tag 45 Minuten, das muss doch gar nicht sein. Also die Frage ist, wie nehme ich den eigenen Laden wahr, und deshalb ist für mich auch das Thema Offboarding so wichtig. Weil wenn sich jetzt jemand entschließt, nach vielleicht 5 Jahren in der Kommune zu sagen, jetzt fange ich doch nochmal in der Nachbarstadt an, weil sich da eine Karrierechance ergibt, die jetzt in der eigenen Gemeinde vielleicht gerade nicht geht, weil die Stelle schon besetzt ist oder weil man sich nicht für mich entschieden hat, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und jetzt geht derjenige, dann ist das ganz oft so, dass man, naja, also man kann ja nicht verhindern, dass er oder sie geht, aber so richtig happy ist man damit natürlich nicht. Und das wird dann schnell unterstellt, du gehst ja nur, weil da mehr Kohle zu erwarten ist oder weil da dies ist oder weil wir uns gestritten haben und so. Das muss ja aber überhaupt nicht so sein. Und wenn man ein vernünftiges Offboarding hinkriegt, wo man sich vielleicht auch ein Feedback geben lässt und sagt, Mensch, was hat dir denn eigentlich gefehlt? Was hätte dazu geführt, nicht die Entgeltgruppe mehr, in der Regel jedenfalls, was hätte denn dazu geführt, dass du bleibst? Und derjenige, der geht, bei der erzählt er von einem neuen Job. Wir Deutschen funktionieren ja so, dass wir uns ganz viel über Status, über Beruf, über Einkommen identifizieren. Das heißt, ich erzähle ja automatisch jetzt in der Weihnachtszeit, die vor uns liegt, erzähle ich ja automatisch, wenn ich Tante Gisela endlich mal wieder treffe, dass ich jetzt zum 1.1. einen neuen Job anfange. Und dann wird die ja sagen, ach, hat dir wohl nicht mehr gefallen? Oder hattest du denn Stress? Hattest du Ärger? Was war denn? Und wenn ich in all diesen Gesprächen sagen kann, nee, überhaupt nicht. Ich bin sogar ermuntert worden, weil ich jetzt darf jetzt Führungsperson werden. Ich kriege da ein kleines Team mit 10 Leuten. Um die darf ich mich kümmern, die Erfahrung wollte ich unbedingt mal machen. Und auf die Frage, ja, würdest du denn wieder zurückgehen, sage ich, ja, selbstverständlich. In 10 Jahren kann ich mir das super gut vorstellen, das ist ein ganz tolles Arbeitsumfeld. Dann mache ich ja in der Sekunde schon Werbung für meinen Arbeitgeber, den ich gerade verlassen habe, weil ich das Gefühl vermittle, also alles super, nur für mich hat es gerade nicht mehr gepasst. In meiner Lebensphase, genau jetzt, hat es nicht mehr gepasst. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was völlig unterschätzt wird in Deutschland, bei Kommunen insbesondere, weil das ist ja wie wenn man zu Amazon geht. Man sucht sich irgendein Produkt aus, was man kaufen will, oder bei Booking, wenn man eine Ferienwohnung oder ein Hotel buchen will. Also ich funktioniere so, ich gucke sofort in die Bewertung und ich lasse mir immer zuerst die schlechten Anzeigen. Und wenn dann da irgendetwas völlig Abwegiges drinsteht, dann weiß ich, okay, das war wohl ein Revanche-Foul, da hat jemand irgendwie keinen Bock auf das Produkt gehabt oder so. Das hat jetzt ist keine sachliche Kritik, die blende ich aus. Aber die, die sachlich klingen und trotzdem nur einen Stern haben, die nehme ich wahr. Obwohl es möglicherweise 200 mal 5 Sterne war, die nehme ich nicht wahr. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir beim Thema Offboarding verhindern, soweit wir es denn können. Einzelfälle wird es immer geben, wo man sich im Streit trennt. Aber dass wir ansonsten verhindern, dass Menschen mit einer richtigen Krawatte unser Unternehmen verlassen. Mhm.
Sie hatten jetzt schon Feedback angesprochen. Aber wenn bei mir jetzt jemand kündigt, worauf muss ich denn achten? Was macht denn ein gutes Offboarding aus? Abgesehen davon, dass ich jetzt Feedback zulasse quasi.
Ja, zunächst erstmal, dass ich überhaupt spreche. Also ich habe ganz häufig gehört, dass eigentlich im Grunde gar nicht gesprochen wurde, so zur Kenntnis genommen. Es geht natürlich dann schon ein bisschen früher los, dass ich möglicherweise, also ganz beliebt ist ja das Thema Stellenbewertung. Also es sitzt jemand auf einer Stelle, hat Aufgaben hinzubekommen und dann dauert es auf einmal 1-2 Monate, dass man dann sagt, hey, irgendwie, ich habe doch jetzt diese ganzen Aufgaben hinzugekriegt, müssen wir nicht meine Stelle mal anpassen? Das wird dann gemacht und diese Stellenbeschreibung und Bewertung, die wandert dann das nächste Dreivierteljahr durchs Haus in diesen Gittermappen, über die wir schon gesprochen haben. Und am Ende des Tages gibt es keine Höherbewertung. Dann hängt es noch vom Rat ab, dem Stellenplan ist nicht zugesprochen. Sie kennen ja alle diese Spielereien. Dass man da ehrlich kommuniziert vom ersten Tag an. Und dass man eben nicht sagt, in dem Moment, wo derjenige die Kündigung eingereicht hat, ach Mensch, das ist gut, dass du dich meldest. Wir wollten doch eigentlich auch nochmal über deine Höhergruppierung sprechen. Weil der Zug ist in dem Moment natürlich abgefahren. Also das heißt, das Thema ehrliche Kommunikation. Lieber Christian Erhardt, warum hast du denn jetzt gekündigt? Was hätte dir gefehlt? Wie hätte ich dir helfen können? Das ist einmal, glaube ich, dem Christian Erhardt gegenüber, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach ganz okay. Fühlt sich ein bisschen abgeholt. Es ist aber für mich auch ganz wichtig, dass ich schreibe ja seine Stelle aus. Also wir sind ja dann genau in dieser Thematik drin. Die Stelle, die freigemacht wird, wird unmittelbar ausgeschrieben und ich will, wenn ich denn was falsch gemacht habe, idealerweise den Fehler ja nicht gleich nochmal machen.
Das heißt also, in die neue Ausschreibung im Grunde genommen das gleich mit Berücksichtigung mit den neuen Bewerbern darüber gleich sprechen zu können. Also,
genau.
So verstehe ich das.
Genau. Okay. Also das wäre ganz, ganz wesentlicher Punkt. Einfach auch vielleicht hat dir ja auch nur irgendein Arbeitsmittel gefehlt. Also vor Corona war das so, dass Laptops ja nur für Führungskräfte waren. Wie sich das eigentlich begründet hat, es hat sich mir nie erschlossen. Also ob nur Führungskräfte damit umgehen können, wenn man einen Bildschirm aufklappt. Also das ist ja Quatsch einfach. Sondern es geht ja darum, ob ich das richtige Produkt habe, mit dem ich am besten arbeiten kann. So, und da, also das ist, habe ich im öffentlichen Dienst noch nie verstanden, warum das so ist. Die jeweilige vorgesetzte Stelle tut ja in 9 von 10 Fällen so, als müsste sie das selber bezahlen. Also als würde man jetzt selber die Geldbörse aufmachen müssen und da jetzt 20 Euro mehr rausnehmen müssen, weil es ein Laptop sein soll, was ja einfach wirklich echt Quatsch ist. Und deshalb ist die Frage, also zum Beispiel auch Ausstattung, zum Beispiel auch Kollegen. Boah, da ist da vielleicht ein Stinkstiefel, den ich gar nicht so wahrnehme, weshalb jetzt aber schon der dritte gegangen ist. Bei mir ist aber nicht angekommen. Es gibt ja Menschen, die sind da ein bisschen weit davon entfernt. Und tatsächlich auch Arbeitsweise. Also vielleicht ließen sich manche Dinge einfacher regeln. Ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon, das Thema Arbeitszeit nicht überzubewerten. Damit meine ich nicht, dass man wenig arbeitet, sondern damit meine ich diesen Gängelungs- und Kontrollprozess nicht überzubewerten, weil ich glaube, das macht die Leute verrückt.
Mhm. Ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich auch noch ewig weitersprechen, aber ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich für die vielen Einblicke. Generell finde ich, klang es so, als hätten die Kommunen gar keine so schlechten Chancen, wenn sie ihre Möglichkeiten wirklich nutzen.
Ja, wenn sie die dann nutzen, dann bin ich mir sicher, selbst wenn es ein Märchen gewesen sein sollte, dass dann das Thema Fachkräftemangel in der Verwaltung über kurz oder lang definitiv zum Märchen wird. Also insofern würde ich sagen, lass mal umsetzen, was Christian Burgert gerade erzählt hat und lasst uns darüber in der dritten Folge zum Thema Fachkräftemangel auch nochmal das Ganze mit Leuten diskutieren, die, ich sag mal, von außen kommen. Sie kennen ja unser Konzept. Im ersten Teil diskutieren Rebecca und ich fraktionsintern. Im zweiten Teil, also heute, haben wir uns den Rat jetzt von unserem sachkundigen Einwohner geholt. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder in die überfraktionelle Diskussion. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansichten treffen auf uns, auf Rebecca und auf mich. Und Rebecca, ich glaube, das wird wieder ziemlich kontrovers beim nächsten Mal, oder?
Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn Sie das alle nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch sehr gerne unseren Kommunalperspektive-Kanal und aktivieren Sie die Glocke und am liebsten natürlich noch eine nette Bewertung abgeben.
Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass Christian Burgert bei uns war. Dankeschön, herzlichen Dank. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder. Bis dahin bleiben Sie hören. Tschüss.
Bis dahin.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.
Neue Impressionen gibt's nicht nur jeden Monat hier im Podcast. Live sehen wir uns am 27. und 28. August in Göttingen.
Dann steigt nämlich wieder die Messe Kommunal mit 140 Ausstellern aus 39 Branchen und rund 2500 Besuchern. Einer davon sind garantiert Sie, oder?
Wir freuen uns, Sie wieder persönlich zu treffen auf dem Klassentreffen in Norddeutschland am 27. und 28. August. Die Karten sind kostenlos. Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Nochmal zum Mitschreiben www.messe-kommunal.de. Es ist Klassentreffen und ich bin mir sicher, das ist was für Sie.
Hallo Göttingen, wir sehen uns.
Bis bald.